Ladies and gentlemen, let's welcome the Beatles!
About the Beatles, der Podcast zu den Fab Four mit Malte Asmus.
It's great, it's sold, it's the bloody Beatles, shut up.
One, two, three, four, one, two.
Der Reifeprozess der Beatles, der schritt immer weiter voran mit enormen Schritten und nicht immer nur im Viervierteltakt. Auf Rubber Soul, da hatten sie begonnen, die Möglichkeiten des Studios mehr und mehr zu nutzen und das Resultat, das hatte dann ihr ohnehin schon enormes Selbstvertrauen nochmal richtig weiter vergrößert. Und so boten sie auch Anfang 1966 den Ideen ihres Managers Brian Epstein erfolgreich die Stirn. Der hatte nämlich eigentlich einen dritten Film auf ihrer Agenda geschrieben, der dann von einem Soundtrack-Album und einer Sommertour flankiert werden sollte. Doch darauf hatten die vier keine so große Lust, auf Touren sowieso nicht mehr so richtig.
We were getting worse and worse as a band, while all those people were screaming. It was lovely that they liked us, but we couldn't hear to play.
Das machte für die Beatles keinen Sinn und das war nur einer von vielen Gründen, die aus ihrer Sicht gegen das Touren sprach, erzählt hier Paul im Interview für die Anthology. Aber Filme mussten aktuell auch nicht sein. Sie hatten etwas anderes im Sinn, nämlich ihre Weiterentwicklung als Künstler. Und eigentlich wollten sie diese weitere Entwicklung drüben in den Staaten vorantreiben. Sie wollten nach Memphis und dann dort in den berühmten Stax Studios ihr siebtes Album aufnehmen. Eben am Geburtsort von Alben von Otis Redding, Booker T and the MGs in Memphis unter dem dortigen Produzenten Jim Stewart. Aber zum Glück schmissen sie diese Idee schnell wieder über den Haufen, obwohl wir besser sagen müssen, sie mussten sie über den Haufen schmeißen, notgedrungen, weil die EMI dieses Unternehmen schlichtweg nicht bezahlen wollte. Und so blieben sie dann doch in den vertrauten Abbey Road Studios bei George Martin. Und das ist auch gut so, denn wer weiß, vielleicht hätte es sonst ihr siebtes Album, Revolver, die vorläufige Krönung ihres Schaffens bis dato nie gegeben. Zumindest nicht in der Form, wie das Album dann am 5. August 1966 in UK und am 8. August 66 in den USA auf den Markt kam und natürlich sofort auf beiden Seiten des Atlantiks in die Charts schoss, die Spitze übernahm. 7 Wochen in UK und 6 in den USA. Hier natürlich wieder mit einer leicht veränderten Tracklist, aber dazu später mehr. Trotzdem mit einer enormen Wirkungskraft, mit einem enormen Einfluss auf die Musikwelt. Denn die Beatles, die hatten das fortgesetzt, was sie auf Rubber Soul schon begonnen hatten. Das erklärt hier auch Produzent George Martin, den Reeling in the Years Productions.
Revolver took over from where Rubber Soul left off. It was the beginnings of their greatest period of creativity. For the first time, they were making recordings of songs that really couldn't be performed.
Songs zu produzieren, die nicht mehr unbedingt auch live aufführbar sein mussten. Das war das, was die Beatles vorhatten. Kurz nach der Veröffentlichung des Albums hörten sie ja dann auch mit den Touren ganz auf. Und mit dieser neuen Freiheit im Rücken, diesem neuen Denken, da konnten sie ihren Soundideen freien Lauf lassen und mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Equipment nach Herzenslust rumexperimentieren. Sie nutzten rotierende Lautsprecher, Tape Loops, rückwärts gespielte Gitarren und jede Menge andere technische Tricks, um ganz neue, bis dato nie gehörte Sounds zu kreieren, Dinge auszuprobieren. Und eins dieser Experimente hätte die Beatles sogar fast in Lebensgefahr gebracht. Und die Lust auf Experimente, die lebten sie gleich mit dem ersten Song aus, den sie für Revolver aufnahmen. Tomorrow Never Knows, Arbeitstitel Mark One. Der Song bildete zwar auf dem fertigen Album dann den Abschluss, aber es war die erste Idee für dieses Album, das umgesetzt wurde, und zwar mit vereinten Kräften. Tomorrow Never Knows, ein Song innovativer als alles, was bisher in der Rockmusik produziert wurde. Obwohl er letztlich nur aus einem einzigen Akkord besteht, aber das ist auch das einzig Minimalistische an dem Song. Ansonsten ist alles wirklich experimentierfreudig at its best. Der donnernde Drum-Sound, das ist die Basis des Backing-Tracks, über den dann 6 Tape-Loops gelegt wurden. Eine Aufnahme eines Orchesters, das einfach nur einen H-Akkord spielt. Ein Mellotron, das in Flöteneinstellung gespielt wurde und eins, das auf Violine gestellt war. Dazu noch eine verzerrte Gitarre und der Sound einer Möwe. Die war aber keine echte Möwe, sondern einfach nur eine Aufnahme der Lache von Paul McCartney, allerdings verzerrt. Und dazu dann noch ein Gitarrensolo von Paul, das rückwärts verlangsamt gespielt wurde und dadurch um einen Ton auch noch runtergesetzt wurde. etwas hatte es zuvor noch nicht gegeben und darüber sang John dann einen Text, den er aus Zeilen des tibetanischen Buchs der Toten zusammengesetzt hatte. Und das mit einer Stimme, die auch noch was Besonderes hatte, die besonders klingen sollte. Da hatte er ganz spezielle Vorstellungen.
John wanted his voice to sound like the Dalai Lama singing from a mountaintop 25 miles away from the studio.
Das erzählt hier der damals neu zum Aufnahmeteam gestoßene Jeff Emmerich, der neue Toningenieur. Dem habe ich in Staffel 1 ja eine eigene Folge gewidmet, hört da gerne nochmal rein. Emmerich musste also für diesen gewünschten Klang sorgen. Er dachte über Johns Vorstellung nach und kam dann auf eine zunächst verrückte, aber im Nachhinein geniale Idee.
Luckily for me, looking through that control room window was the revolving speaker from the Hammond organ. So I thought, well, if we can just cut into the circuitry of that and put John's voice into it, it will give him, well, obviously we didn't know what it was going to sound like, but it sounded really fantastic. And in the end, on the end record, we used it for that effect for the last verse.
Ein rotierender Leslie-Lautsprecher, durch den Johns Stimme im zweiten Teil des Songs geschickt wurde. Und der gab dann eben diesen speziellen Sound, als würde John eben von einem Berg rufen. Emmerich ist auch für die donnernden Drums verantwortlich. Er positionierte nämlich die Mikrofone, die Ringo Set abnahm, einfach viel dichter an den Drums dran, als es die strikten Regeln der EMI eigentlich vorgesehen hatten. Und er sorgte dann mit Compression und Limiting am Mischpult für den letzten Feinschliff. Emmerich brach, beziehungsweise sagen wir mal lieber, er erweiterte die Regeln der Aufnahmetechnik, der damals bekannten Aufnahmetechnik, damit die Beatles die Regeln der Musik erweitern konnten. Und das taten sie wieder mit einem genialen Stilmix auf diesem Album, der erneut die ganze Bandbreite ihrer Musikalität abbildete. Diverse Genres mischten sich da allerdings ohne Qualitätsverlust. All Killer, No Filler könnte man sagen. Psychedelische Songs wie Tomorrow Never Knows standen neben Motown-artigen wie Taxman oder von indischer Musik geprägten Songs wie Love You Too, für das George dann auch noch indische Musiker angeheuert hatte. Und auf dem Album gibt's sogar sowas wie ein Kinderlied, Yellow Submarine.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea.
Das sollte der Ringo-Song auf diesem Album werden. Den hatten John und Paul aus zwei eigentlich verschiedenen Songideen zusammengebastelt. Das wurde später auch als Single ausgekoppelt, ging natürlich auf die Eins, aber die Aufnahmen hätten John und die anderen Beatles durchaus auch umbringen können. Denn John, der hatte sich in den Kopf gesetzt, Teile des Gesangs, passend zum Thema des Songs, unter Wasser einzusingen. Das war jetzt eine Idee, die George Martin ihm dann zwar ausredete, aber Jeff Emmerich, der hatte einer seiner in diesem Fall nicht so genialen Ideen. Er verpackte ein Mikrofon in einem Kondom und versenkte es in einem Milchkarton. Und das Signal war dann aber so schwach, dass die Idee, so aufzunehmen, dann verworfen wurde. Und man muss hinterher sagen, zum Glück, denn lange später fiel es Jeff wie Schuppen von den Augen, dass er die Beatles und alle im Studio in tödliche Gefahr gebracht hätte, wenn er das wirklich durchgezogen hätte. Denn an dem Mikro, das er benutzte, war eine Phantomspannung angelegt und damit war das Mikro ein elektrisches Gerät. Und das in Kombination mit Flüssigkeit, mit Wasser, ja, okay, nicht so wirklich genial, aber zum Glück ging ja alles gut. Und für die Soundeffekte bei Yellow Submarine zeichnete dann gleich eine ganze Reihe prominenter Menschen verantwortlich. Viele helfende Hände waren dabei. Natürlich Mel und Neil, die Roadies der Beatles, ihr Chauffeur Alf Bicknell und Brian Jones von den Stones und Marianne Faithfull, die hatten im Background mit Ketten gerasselt. Dass nicht nur da, sondern mit dem ganzen Album dann am Ende alles gut ging, das ist weiteren Innovationen zu verdanken, die dieses Album wirklich zu einem Meisterwerk, zu einem Meilenstein machen. Zum Beispiel ADT, Artificial Double Tracking. Das war ein Trick, den sich EMI-Ingenieur Ken Townsend ausgedacht hatte. Eigentlich ursprünglich mal als Arbeitserleichterung, um gedoppelte Gesangsspuren nicht mehr mühsam wirklich einzusingen. Denn so zwei auch nur annähernd gleich klingende, synchron laufende Spuren zu erzielen, das ist schon verdammt kompliziert und wirklich harte Arbeit, dauert ewig, erzählt Townsend hier Waves.com.
It's not an easy task to double track your own voice. The timing's got to be perfect. And sometimes it works and sometimes it doesn't. And I thought, no, there must be an easier way of doing this.
Und so kam er auf die Idee, durch die Kombination zweier Tape-Maschinen die ursprüngliche Gesangsspur zu doppeln und beide durch leichte Zeitverzögerung im Playback dann effektvoll zu kombinieren. Klingt jetzt alles sehr technisch, lassen wir es Ken doch mal selbst erklären.
I've got two signals. One is the original signal and then the same original signal, but delayed by about 100 milliseconds, I think, if it's 1.5 inches out of 15 inches per second. And then that delay, and I can put the two together and see what it sounds like. I went down to Studio One and told Stuart Eltham, who was one of our top balance engineers at the time, we put it on a four-track machine. I set up exactly what I thought I wanted to do and tried it, and it actually worked quite well. Stuart said, well, you've got to give it a name. So he said, why don't you call it Artificial Double Tracking.
Und dieser Effekt wurde erstmals auf der Single Paperback Writer eingesetzt und dann auf Revolver auch mehrfach verwendet. Vor allem John liebte ADT, denn er mochte seine eigene normale Singstimme ja nicht besonders, aber die durch ADT verfremdete, die gefiel ihm gut. Und ADT hatte noch einen Nebeneffekt, denn um diese leichte Zeitverzögerung beim Playback zu erzielen, da musste Townsend die Abspielgeschwindigkeit der Aufnahmen vergrößern bzw. reduzieren, je nachdem. Und das sorgte für eine ganz neue Soundtextur, die auf einigen Songs von Revolver auch zu hören ist und ihnen den ganz besonderen eigenen Ton gibt. Und dann ist die Sache mit den rückwärts gespielten Tracks dann noch. Rückwärts gespielte Gesangslinien wie bei der Single Rain der B-Seite von Paperback Writer oder rückwärts gespielte Gitarren, zum Beispiel im Solo von I'm Only Sleeping. Die Beatles brauchten dafür ganze 6 Stunden, um 2 simultane rückwärts gespielte Lead-Guitar-Parts einzuspielen. 6 Stunden, in der Zeit hätten sie früher fast ganze Alben eingespielt, aber dieser neue Sound war diese Mühe und diesen Aufwand absolut wert. Und nicht nur technische Spielereien flossen in Revolver ein, sondern auch die Drogenerfahrungen der Beatles. Klar, Rubber Soul hatte John Lennon ja schon als Pot-Album beschrieben, ein Album, das von Marihuana inspiriert war. Auf Revolver war es dann in erster Linie LSD, was den Beatles neue klangliche Horizonte eröffnet hatte. Denn alle Beatles, bis auf Paul, hatten zu diesem Zeitpunkt bis zur Aufnahme schon LSD-Erfahrungen sammeln können. Hard to get you into my life. What can I do? What can I be when I'm with you? Und während Paul mit Got to Get You Into My Life eine Ode ans Gras schrieb, wie er später erklärte, war John schon in ganz anderen Sphären unterwegs und zu Hause und verarbeitete seine LSD-Erfahrungen in Songs, zum Beispiel im Song She Said, She Said. Der basiert auf Erlebnissen bei einem LSD-Trip zusammen mit den Birds in L.A. Und bei dem war auch Schauspieler Peter Fonda dabei und der hat dem genervten John Lennon immer und immer wieder von einer Nahtoderfahrung erzählt.
And he kept on saying, I know what it's like to be dead. And I said, what? Mm-hmm. And he kept saying it, you know, he was saying, for Christ's sake, shut up, we don't care. You know, we don't want to know. And he kept going on about it.
Und dann ist da noch Dr. Robert, der Song über einen New Yorker Arzt, der seinen Patienten Vitaminpräparate verschrieb, die mit Amphetaminen versetzt waren. Mehr dazu erfahrt ihr genauso wie zu der Fonda-Story in der Folge der ersten Staffel über die Beatles und ihre Drogenerfahrung. Bemerkenswert an Revolver ist aber auch, dass George hier gleich mit 3 Songs vertreten ist. Zum Beispiel mit Taxman, dem Opener des Albums. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Hier erzählt George Martin vom sozialpolitischen Kommentar, den Harrison mit diesem Stück abgab.
George, of course, is a very practical man and a very down-to-earth bloke, and would always put in a social comment quite often in the lyrics of his songs. And Taxman was an example of him protesting against the rather ridiculous state of affairs of bureaucracy in England. I mean, he would like to have a social comment in some of his lyrics, but his songs were getting much better by this time.
Übrigens bemerkenswert ist auch der Bass auf diesem Song, diese pumpende Motown-artige Basslinie und dann das Solo mit der Gitarre, denn die Lead-Gitarre, die spielte nicht etwa George, sondern auch Paul, weil George das Solo damals nicht so richtig hinbekam. Und auch wenn Paul noch nicht vom LSD genascht hatte, er war die dominante Figur bei den Aufnahmen von Revolver und auch für den nächsten Evergreen der Beatles zuständig, nämlich für Alan Rickman. Die Einsamkeit alter Menschen, das kannte Paul aus seiner Jugend, als er für alleinstehende alte Frauen einkaufen ging. Und diese Erfahrung, die verarbeitete er später in diesem Song. Und die Namen der Protagonisten kamen dann eher zufällig dazu, erzählt er hier dem GQ Magazine.
Father McKenzie in the song, I originally had Father McCartney. But when I came to finish it up with John, I brought it to John. And we were playing it around. And I said, I don't want to call this Father McCartney because it's like my dad. It just is a bit confusing. So we got the phone book. We just went right down to sort of McCartney, and looked for something, something. And the next one was like McKenzie. I said, that's better.
Den Namen für Father McKenzie fand er also im Telefonbuch und Eleanor Rigby, als er seine Freundin Jane Asher bei ihrem Theaterengagement in Bristol besuchte.
This is a kind of strange story about that, because I like the name Eleanor, but I was looking for this Eleanor Papa to make the rhythm. So I was looking for this nice surname, and I happened to be in Bristol, and I saw a shop that said Rigby. So I thought, oh great, Eleanor Rigby. So now I had the name of my main character. But then years later, somebody else is researching this, and they said, you know, in that village where John used to live, there's a graveyard in the church, and there is a gravestone there to an Eleanor Rigby. So I said, did I subconsciously know that name?
George Martin verpasste dem Song dann noch ein Streicharrangement, das an die Filmmusiken des Franzosen François Truffaut angelehnt war. Und fertig war dieser Song, auf dem Paul dann als Lyriker wirklich glänzt mit richtig tollen Zeilen. Ansonsten zeigt Paul auf dem Album wieder mal sein Gespür für Melodien, zum Beispiel bei Here, There and Everywhere und bei heiteren Songs wie Good Day Sunshine. Lennon lässt derweil seinen Zynismus wieder raus, zum Beispiel in seiner Ode an die Liturgie, I'm Only Sleeping. Schlafen, ein Thema, das er für das weiße Album dann nochmal für I'm So Tired aufgreifen sollte. Wie aber sollte dieses fertige Album mit den 14 Songs nun heißen? Es kursierten einige Namensvorschläge damals. Abracadabra war einer, Magic Circles, Beatles on Safari, Four Sides of the Eternal Triangle und warum auch immer Fat Man and Bobby. Der witzigste Vorschlag kam aber wohl von Ringo, denn einige Wochen zuvor hatten die Stones ihr Album Aftermath rausgebracht. Und Ringo schlug daher vor, lasst uns doch unseren einfach After Geography nennen. Am Ende wurde es dann aber Revolver. Warum? Das erzählt Paul hier.
We suddenly thought, hey, what does a record do? It revolves, great. You know, and it, so it was a revolver.
Hat also mit Waffen nichts zu tun und wie schon bei Rubber Soul kam der Name der Band nicht aufs Album vorne drauf. Stattdessen ein echtes Kunstwerk. Konzipiert und gestaltet von einem alten Freund der Band aus Hamburger Tagen von Klaus Voormann. John hatte ihn angeheuert, erzählt Voormann hier.
And I was just really knocked out. I couldn't believe it. And they said, come down to the studio and we play you the tracks we have up to now. So that's what they did. They played me the tracks and the music was so astonishing. This was just such a step into a direction which was not known to pop music at the time. And it was very, very hard for me to know what was I going to do for that record, because this was not a normal pop record. This was something into the future. I had to go home and think of something, and I was racking my brain.
Und heraus kam dann eine Federzeichnung, die mit Collagen echter Fotos kombiniert einen Meilenstein in Sachen Covergestaltung darstellt. Übrigens in Schwarz-Weiß gehalten, als kleiner Akt der Rebellion in einer Zeit, als alle anderen Cover gerade damit anfingen, möglichst bunt und möglichst psychedelisch gestaltet zu sein. Brian Epstein übrigens, der soll von dem Cover so überwältigt gewesen sein, dass er in Tränen der Freude und Rührung ausbrach, als er es zum ersten Mal sah. Klaus Voormann wurde für das Cover zwar nur mit 40 Pfund entlohnt, aber er gewann damit 1967 den Grammy für das beste Albumcover. Und das unterstreicht nochmal, welche Wirkung dieses Album auch in den USA hatte, obwohl es dort erneut in einer kastrierten Version auf den Markt kam. Capitol Records hatte nämlich mal wieder an der Tracklist gefuscht und I'm Only Sleeping, And Your Bird Can Sing und Dr. Robert einfach vom Album genommen. Denn die drei John-Songs, die waren bereits veröffentlicht. In den USA, auf der Compilation Yesterday and Today, ein Album, das nur in den USA erschienen war. Und diese Sonderveröffentlichung und Neuarrangements der Alben, das war eine Praxis, die nach Revolver dann aufhören sollte. Denn die Beatles, die unterschrieben 1967 einen neuen Vertrag mit der EMI, der solche Praktiken der Lizenznehmer dann ein für alle Mal verbieten sollte. Und beim nächsten Album wäre der auch komplett kontraproduktiv gewesen, denn hätten Plattenbosse bei Sgt. Pepper eingegriffen, dann wäre das Konzeptalbum ja kein Konzeptalbum geworden. Und wir würden vielleicht heute gar nicht mehr drüber sprechen. Machen wir heute übrigens auch nicht mehr, sondern erst beim nächsten Mal bei I Want to Tell You About the Beatles.
Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.